Willkommen zu einer neuen Folge von The Red Line, dem Podcast über internationale Politik mit Andreas
und Rob. Und wir haben heute den 2. Februar, das heißt, wir sind schon im zweiten Monat des neuen Jahres und haben worüber geredet, Rob?
Wir haben über das Thema Afghanistan-Krieg geredet, nämlich der 2001 begann, und haben mal ein bisschen in die Vergangenheit geschaut und natürlich auch in die Gegenwart und am Ende auch ein bisschen in die Zukunft, was da noch so passieren könnte und wie man diese ganzen Probleme lösen kann. Dann haben wir noch über andere Themen gesprochen, nämlich über
Polen, über Jemen.
Ein bisschen, ja, und dann ein paar Kurznews noch, ja, sehr Kurznews. Die USA zum Beispiel und Südafrika.
Und Kenia auch, genau. Also eine Menge kleinere Sachen, die wir uns angeschaut haben, und Afghanistan als sehr langes, großes Thema. Wir wünschen euch einen schönen Tag und viel Spaß beim Hören und hoffen, dass euch diese Folge gefällt.
Genau. Ja, viel Spaß.
Ciao. Hallo Rob.
Ja. Hallo Andreas, schön dich mal wieder zu hören. Es ist ja jetzt doch schon anderthalb Wochen her, dass wir uns das letzte Mal getroffen haben.
Ja, finde ich aber okay. Genau, wie geht's dir?
Ja, ganz gut, würde ich sagen. Ich hoffe, meine Stimme ist nicht irgendwie leicht erkältet. Aber klingt eigentlich ganz gut.
Eigenlob, du bist doch so...
Eigenlob, ja. Ich bin immer Eigenlob. Wie geht's dir?
Ich bin auch so leicht erkältet und ein bisschen verkatert, aber das ist alles im Rahmen.
Dann haben wir so eine... das ist unsere rauchige Folge.
Genau. Ich habe übrigens gerade noch gelesen, Fidel Castro ist heute gestorben. Oder gestern Nacht.
Fidel, der lebt, der hat noch gelebt.
Ja, scheinbar.
Der ist schon gestorben.
Ah, stimmt, aber warum stand das dann gerade?
Vielleicht vor 2 Jahren oder so ist er gestorben.
Aber warum kam das gerade als, also es kam halt auch nicht als Push, was mich schon gewundert hat, so, aber irgendwie stand das dann.
Wo, welche Sendung, welche Seite?
Bei NTV, okay, NTV ist halt auch nicht die richtige Quelle, glaube ich.
Nee, weil, also ich habe letztens eine Sendung gesehen, wo sie das Mausoleum von ihm gezeigt haben, deswegen war ich gerade so,
Ja, ist auch egal.
Irgendwas stimmt da nicht, ja.
Okay.
Aber der ist auf jeden Fall schon lange zurückgetreten und auch schon... Das war vielleicht eine Fehlmeldung oder so.
Ja, was weiß ich, vielleicht
Fake News.
Vielleicht ist er aus seinem Bruder gestorben, aber eigentlich nicht. Da wäre wieder.
Raoul, ja.
Aber da wäre ja eine.
Aber das hätten wir dann mitgekriegt.
Genau, da würde halt eine Push-Meldung kommen. Also.
Ja, das würde mich auch wundern, wenn sie das nicht, weil das wäre ja schon was. Das ist ja ein Staatschef sozusagen, ja.
Ja.
Apropos Staatschefs, es war Grüner Parteitag.
Genau. Ich habe übrigens gerade, der Sohn Fidelcio ist Castro ist tot. Ja, okay, keine Ahnung.
Ja, ist mir auch egal eigentlich.
Ja.
Genau, apropos der Sohn von Fidel Castro.
Robert Habeck.
Die Grünen. Robert Habeck. Ja. Ich tue jetzt immer so, als wären die Übergänge perfekt, dabei machen die überhaupt keinen Sinn. Ja, sie haben Robert Habeck auf jeden Fall gewählt und er darf in 8 Monaten, muss er dann auch sein Ministeramt niederlegen. Und sie haben Frau Baerbock gewählt.
Ja, Frau Baerbock aus Potsdam, die so ein bisschen untergegangen ist, glaube ich.
Ja, die ist eigentlich klingt ganz okay, aber sie sind beide vom Realo-Flügel, glaube ich.
Ja, genau.
Ne? Das war doch das Ding oder das Problem oder das Neue.
Naja, und halt, ja. Dass sie halt Amts- und Mandatstrennung jetzt, sagen wir mal, über längere Zeit nicht haben. Also zumindest Habeck.
Für 8 Monate, ja. Ja, genau, weil er sein Amt übergeben will. Aber das ist schon, also, finde ich jetzt nicht so schlimm. Ich meine, es ist doch schön, dass er sein Amt vernünftig übergeben möchte und nicht so verschwinden will von einem Tag auf den anderen. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass er irgendwie an seinem Amt hängt oder dass er irgendwie gezielt möchte, bla, weißt du, dass er irgendwie Macht und Geld will. Würde ich ihm jetzt mal nicht
unterstellen. Ja, aber dass es wirklich 8 Monate braucht. Aber gut, ich kann das nicht beurteilen, ich war noch nie Minister.
Ja, schade.
Oh nein. Nichts. Genau, also keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich Minister werden wollen würde, also von daher keine Ahnung.
Auf jeden Fall ist die, ich glaube, Anja Piel heißt sie, nicht gewählt worden vom linken Flügel.
Genau.
Die niedersächsische Landesvorsitzende.
Die mir eigentlich ganz sympathisch ist, aber ich bin halt auch
nicht. Ich fand die auch sympathisch, ja. Aber ich weiß auch nicht, ob das jetzt so schlimm ist, dass da jetzt kein Linker drin ist. Weiß ich nicht, ob das jetzt der Weltuntergang ist.
Nee, ich frage mich halt, ob das repräsentativ für die Partei ist. So, und wenn das repräsentativ für die Partei ist, heißt das, dass es 30% Linke und 70% Mitte Menschen gibt, so. Bis hin.
Also in der Partei.
Oder, ja. Oder halt auch. Es reicht ja schon in den repräsentativen Gremien, so.
Ja, das Ding ist, in der Fraktion hat sich ja Hofreiter ganz deutlich gegen Özdemir durchgesetzt. So. Özdemir hatte einfach schlichtweg überhaupt keine Basis, hat jetzt auch kein Amt mehr. Da wollte er Fraktionsvorsitzender werden. Und da war Hofreiter einfach deutlich überlegen. Also es ist irgendwie schon so, zumindest in der Fraktion scheinen die Linken doch ganz gut vertreten zu sein. Weil Hofreiter ist ja ein Vertreter des linken Flügels.
Ja, aber ich...
Aber es ist halt auch die, vielleicht entscheiden sich die Leute ja auch eher so pragmatisch, weil sie den sympathisch finden oder ich weiß es nicht.
Keine Ahnung, ich kann das auch ganz, ganz schwer einschätzen. Also es ist auf jeden Fall alles sehr, sehr spannend, muss ich sagen.
Ja, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass weil kein Linker im Bundesvorsitzender oder Bundesvorsitzende ist, würde jetzt die Partei, wäre die jetzt plötzlich nicht mehr links oder nicht mehr links der Mitte, was ich den Grünen immer noch zuschreiben würde, auf jeden Fall. Also irgendwie... Das wird sich erst zeigen, in welche Richtung sie sich jetzt bewegen, gerade als Opposition.
Ja, und ich meine, gut, auch bei einer Opposition von einer konservativen Regierung ist das halt eh nochmal was anderes, als wenn sie jetzt in Jamaika eingebunden wären. Ne, also die Frage ist halt, ja. Ich meine, als Opposition kannst du ja fundamental Politik machen. So.
Definitiv, aber man muss auch sagen, die Grünen hätten in der Jamaika-Koalition mehr gute Sachen durchgesetzt als die SPD in der GroKo. Also,
ja, aber ist das jetzt ein Asset der Grünen oder ist es einfach nur, wie scheiße die SPD ist?
Das ist eine schwierige Frage. Also, ich glaube, die Grünen haben schon gut verhandelt. Das kann man ihnen nicht vorhalten. Sie haben viele Abschläge gemacht, aber so ist das nun mal in Koalition. Ja, aber wie gesagt, ich hätte es trotzdem nicht gemacht, so, klar, aber... dass sie sich entschieden haben, das zu machen, war es jetzt nicht so schlimm. Aber es ist auch egal, weil Jamaika kommt nicht. Die Sache ist gelaufen.
So. Zumindest, wenn dieser Mitgliederentscheid durchgeht, wovon wir beide ja, glaube ich, ausgehen, oder? Also.
Ja, ich träume ja auch davon, dass es tatsächlich klappt, dass ein Nein rauskommt, aber ich glaube das nicht. Also, außerdem, die SPD ist der vielleicht am Ende nicht doch egal. Ich meine, die SPD hat doch jetzt trotzdem vorläufig den Familiennachzug wieder ausgesetzt.
Und bis Mitte Juni auf jeden Fall.
Im Bundestag, genau. Bis Mitte Juni. Und hat ja damit eigentlich schon eine Koalition. Also das ist ja quasi die Manifestierung eines Koalitionsvertrages, den es eigentlich noch gar nicht gibt. Weil sonst hätte die SPD ja die, weiß ich nicht, eine eigene Position haben können und nicht die der Union einfach übernehmen müssen.
Ich verstehe auch nicht, warum sie das gemacht haben. Also ganz, ganz ehrlich, besonders nach den Dingen, die Union abgezogen hat, ne? Also
ja, wegen Ehrlichkeit und sowas, ne? Ja, Zuverlässigkeit.
Also ich verstehe nicht, also das geht nicht in meinen Kopf rein, warum man da schon sogar im Vorhinein, wo man nicht mal weiß, ob es überhaupt klappen wird, so ein essentielles linkes Ding opfert. So, und das ist es ja, was es ist, so. Man hat im Prinzip den Leuten, die GroKo kritisieren, weil sie links in der SPD sind, im Prinzip nochmal ein Silbertablett hingelegt und gesagt, hier, darum ist das scheiße.
Ja, genau. Und das halt dann auch noch, also man hätte ja auch sagen können, man hätte das Ganze ja auch nochmal anders verkaufen können, aber es kam ja dann auch noch 2 Tage, nachdem sie den Deal gemacht haben mit der Union, so. Die Argumentation, die die Union da jetzt gerne bringt, die SPD gerne bringt, ist, ja, wir müssen ja wegen den Verhandlungen, haben wir das jetzt nochmal, Nee, ihr müsst halt gar nichts. Na, also die Union hat euch auch verraten, was das Glyphosat angeht zum Beispiel, das ist ja nur eins von vielen. Dann im Sondierungspaket hat die Union da irgendwie versucht, was reinzumogeln, was nicht abgemacht war und haben das dann sogar veröffentlicht. Der Scheuer zumindest war das wohl. Und das sind so Sachen, dann könnt ihr ja auch mal kurz sagen, so, ey Leute, nö. Und dass dann nur 10 SPD-Abgeordnete dagegen stimmen und 2 sich enthalten, ist dann auch so, hä? Was ist bei euch los? Kriegt ihr alle irgendwie Daumenschrauben angedreht, wenn ihr das nicht macht von der Nahles, oder was?
Also es lässt mich auf jeden Fall ein bisschen, ich weiß auch nicht. Ach ja.
Also ich bin froh, dass hier die Leipziger SPD-Abgeordnete Kolbe hat dagegen gestimmt. Aber zum Beispiel die Bremer Abgeordnete hier, Rydlewski, hat sich enthalten. Also was ist denn eine Enthaltung? Das ist doch nix. Sag ja oder nein.
bei so politischen Themen, weißt du, ich verstehe es nicht. Also das ist doch, ich weiß nicht, wie man da überhaupt auf die Idee kommt. Ich finde ja Enthaltungen, ich weiß, dass die essentiell sind, aber ich finde sie halt zum Teil wirklich schwierig. Und wenn es halt um wirkliche Politik geht und um wirkliche Entscheidungen, dann finde ich, ich weiß nicht, wie man sich da als Politikerin rechtfertigen kann, dass man sich überhaupt enthält bei sowas. Also das verstehe ich halt einfach nicht.
Und gerade bei so einem, wie gesagt, so einem Thema, ne, also wie den Familiennachzug und die Lösung, also für mich war das jetzt, im Bundestag hat man faktisch ja den Familiennachzug nicht abgestimmt, also nicht den Deal, den man gemacht hat mit der Union, aber das ist jetzt so ein bisschen die Manifestierung des Ganzen auch gewesen, ne, so. Wenn der Koalitionsvertrag durchkommt, kommt ja diese 1000 Menschen pro Monat Grenze, und die betrifft ja dann auch die Nachzüge aus Griechenland und der Türkei.
Mhm.
Also es ist eine deutliche Verringerung. Und dass sich dann Leute irgendwie über die Kritik an der SPD aufregen, wie ich habe so einen Tweet von den Lauterbach oder wie der heißt gesehen, wo ich dann so dachte, ey, du verstehst das überhaupt nicht. Der hat sich darüber aufgeregt, dass die Grünen ja sich darüber aufregen würden. Und ich merke mir so, du regst dich darüber auf, dass andere dich kritisieren dafür, dass du deine Seele oder deinen humanistischen Teil irgendwie einfach weggibst. Und dann regst du dich darüber auf, dass Leute dich kritisieren. Hä? Ach, sagst du? Und dann, ja, die Grünen sind ja selber scheiße. Ja, aber die Grünen haben in der Jamaika-Koalition das nicht rausverhandelt, ne? Muss man dazu auch sagen. Bei denen war der Familientag schon hätte bestehen können.
Was ja auch logisch ist, weil es für die wesentlich entscheidender ist als für die SPD, ne? Also das genau, muss man halt auch. Aus einer politischen Sicht macht das auch alles total Sinn. Ich frage mich halt, ob die SPD unterschätzt, was das für ein Symbol für den linken Flügel ist oder nicht. Aber das kann ich halt auch selber nicht einschätzen, wie sehr das tatsächlich so Leute außerhalb des Juso-Flügels überhaupt interessiert. So.
Ne? Also ja, das Ding ist, halt ist hast du die Umfragen gesehen? Es gab ja eine Umfrage und in dieser Umfrage wurde gefragt, wie gut finden Sie die Einigung oder finden Sie die Einigung beim Familiennachzug gut? Und da haben sich die Mehrheit der SPD, 66% der SPD-Anhänger und 66% der CDU-Anhänger fanden das gut, aber auch 61% der Grünen-Anhänger fanden das gut. Also irgendwie, es irritiert mich, hat mich irritiert, die Umfrage, definitiv. Ich versuche sie gerade noch zu finden, aber...
Okay.
Also es ist schon so eine Sache, wo du so denkst, was geht hier so?
Ja. Ich bin durchgehend von deutscher Politik irritiert. Das ist so.
Ja, einerseits ist es dann angeblich so ein wichtiges Thema für die Leute und auch für die Grünen, aber dann stimmen 61% der Grünen finden dann die Beschränkung gut. Hä? Also irgendwie ist mir das nicht so, ist mir nicht klar. Also, ja, nee.
Wir werden sehen, eigentlich wollen sie ja fertig sein jetzt. Bis nächste Woche.
Diese Woche? Ja. Und es ist zum 6. Das ist ja alles nicht normal. Also auch so schnell und dann. Es ist mir alles irgendwie. Sorry, dass ich hier klicke. Weil ich diese Umfrage gerne noch habe.
Du kannst sie auch danach suchen, Rob.
Ich könnte sie auch danach suchen.
Ah, hier, mach das
hier,
bitte.
Hier, 61% der Grünen-Anhänger finden die Einigung von Union und SPD eine richtige, gehe in die richtige Richtung. Und 60, nur die Linken und die AfD finden es die falsche Richtung. Nur halt und aus unterschiedlichen Gründen, hoffe ich.
Hoffe ich auch. Wenn nicht, wäre das sehr, sehr schlecht.
Definitiv, ja.
Ja. Na gut, ja, lass uns doch mal zu anderen Themen zuwenden. Weg von der bräsig-deutschen Politik.
Genau, hin zu der wunderbaren, aufregenden Politik in Afghanistan.
Ja, ich finde es mutig übrigens, dass du dich daran gewagt hast. Ich hatte das auch schon auf dem Schirm, aber ich habe das irgendwie bisher noch nicht.
Ja, also ich habe ein paar Sachen in der Foreign Policy gelesen und es ist eine Zeitschrift und auch ein Online-Magazin. Und es ist tatsächlich erschreckend, weil wir Afghanistan, glaube ich, auch aus den Augen verloren haben in den letzten Jahren, Monaten. Also es kommen jetzt noch, es gab ja einige Anschläge wieder, die größer waren. Und aber mittlerweile ist es so normal, ne? Also wir hatten allein im Januar 4 große Zwischenfälle, in Kabul allein. Hm. Und der Schlimmste war ja dann, frag mich nicht, was das für ein Datum war, aber vor ein, zwei Wochen, ich glaube, am letzten Wochenende war das sogar. Und da sind mehr als 100 Menschen wieder gestorben. Im ganzen Januar sind mehr als 100 Menschen gestorben. Aber dieser Angriff auf das Hotel, auf das internationale Hotel in Kabul, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast.
Ja, ich glaube, wir hatten da sogar hier drüber geredet. Und dann dieser Anschlag in diesem Ambulanzwagen.
Genau, das gab es auch noch. Und also in dem Hotel waren halt vor allem Angestellte von einer Airline, einer der afghanischen Airline. Und die stellen halt vor allem Ausländer ein. Und dementsprechend fühlten die sich dort auch sicher. Das galt halt immer so als das sichere Hotel für die Ausländer. Und das ist halt auch nicht funktioniert. Der Regierungsbezirk wird immer wieder angegriffen. Und das ist schon hart. Und ich meine, das nimmt irgendwie gefühlt auf jeden Fall zu und auch die Zahlen deuten darauf hin. Also ich glaube, 2016 oder 2017 habe ich jetzt noch keine Zahlen gefunden. 2016 sind irgendwie 5.000 bis 6.000 Menschen in Anschlägen gestorben in diesem Land. Das ist eine wirkliche Menge. Ja.
Ja.
Das sind viele,
da darf
viele
man Menschen. Sich Gedanken und Angst vor Terror haben.
Ja, und wir haben hier so 12 gehabt, glaube ich, in den letzten Jahren. Auch schlimm, auf jeden Fall. Ne? Will ich auch nicht prioritisieren oder sowas. Aber das macht mit einer Gesellschaft noch was anderes als. Also 12 Menschen macht einen Unterschied zu 6.000. Das verändert eine Gesellschaft ganz anders. Ja, es sind immer noch 15.000 US-Soldaten in Afghanistan und auch noch, ich glaube, 1.000 Bundeswehrsoldaten oder so. Irgendwie so, die nicht so viele auf jeden Fall. Die aber vor allem.
Aber es soll wieder aufgestockt werden, glaube ich sogar. Also irgendwie habe ich sowas am Rande mitbekommen.
Also sie sitzen auf jeden Fall in Mazar-i-Sharif am Flughafen direkt in dem Lager. Und die machen aber nicht so viel. Also im Norden ist es noch verhältnismäßig ruhig. Es gab mehr Angriffe, aber es verhält sich noch ruhig, nicht so wie in Kabul. 2017 starben doppelt so viele Menschen wie 2016, also es hat sich, also so US-Soldaten wie 2016, das hat sich auch nochmal erhöht. Das ist natürlich auch deutlich, also die Opferzahlen gehen eindeutig nach oben. Die Regierung kann halt die verlorenen Bezirke gerade im Süden und auch im Zentrum des Landes nicht zurückgewinnen. Also die Taliban übernimmt immer mehr Gebiete. Es sind 2016, das ist eine Zahl vom Ende November, der Dezember ist ja noch nicht mal drin, sind mehr als 11.000 Sicherheitskräfte verletzt worden, 7.000 getötet.
Und das ist einfach Krieg, oder? Also ich meine, das muss man mal, glaube ich, so ganz hart sagen. Das ist einfach wieder Krieg.
Genau, das ist Krieg. Und das sind jetzt nicht Anschläge, nicht nur Anschläge, sondern eben alle toten Sicherheitskräfte. Wenn wir hier in Deutschland 7.000 tote Sicherheitskräfte hätten, dann wäre hier was los. So. Und wir haben vielleicht 10, ich weiß nicht, ich kenne die Zahl nicht. Aber das ist wirklich heftig. So. Und die haben auch, also oft ist die Gesundheitsversorgung nicht ordentlich geregelt. Die US-Kräfte stellen auch tatsächlich Lazarette etc. Auch die Deutschen, die Bundeswehr versorgt auch Sicherheitskräfte, die verletzt werden. In Mazar-i-Sharif haben sie ein Krankenhaus, was ungefähr so die das ist halt so die Ausstattung von so einem Kreiskrankenhaus. Ne? Also du kannst da auch schon einiges machen. Mit irgendwie 4 Operationssälen sozusagen. Also da, das ist eine katastrophale Lösung und das oder Situation. Und das beeinflusst natürlich auch die Menschen massivst. Aber die Frage ist natürlich, und die würde ich jetzt hier gerne mal noch besprechen, nämlich wie kam es dazu oder warum Afghanistan und was ist los? Ich meine, das ist ja noch nicht so lange her, deswegen viele können sich sicherlich dran erinnern. Ich auch. Entfernt. Ich war noch jung, aber ich kann mich dran erinnern. Kannst du dich dran erinnern an den 11. September zum Beispiel?
An den 11. September? Ich weiß, also ich bin einer dieser Menschen, die genau in dem Alter sind, die noch genau wissen, was sie an dem Tag gemacht haben. Ja.
Ich auch. Ich war zwar erst 10 oder so, aber ich weiß es trotzdem, ja.
Ja, und ich war gerade mitten in meiner Ausbildung tatsächlich, genau. Genau, und aufgrund dieses Terroranschlags war Bush der Meinung, wir müssen Afghanistan angreifen. Und er wusste vorher, dass das keine gute Idee ist.
Was heißt auch, er hat Afghanistan angegriffen? Also Afghanistan war seit 1989 bis 2001 in einem Bürgerkrieg. Also 20 Jahre. in dem verschiedene islamistische Gruppen gegeneinander gekämpft haben. Unter anderem halt eben auch die Taliban, aber auch die Northern Afghan Alliance heißt sie. Das ist auch eine gemäßigtere islamistische Gruppierung. Und ja, die wurde dann auch vom Iran und Russland unterstützt, zum Beispiel in der Vergangenheit. Und die waren halt eher so im Norden des Landes eben positioniert, aber die Zentralregierung sozusagen wurde von der Taliban übernommen, wenn man von einer Zentralregierung reden möchte. Und die Taliban ist eine islamistische Gruppierung. Das ist so ein bisschen der IS in ein bisschen abgeschwächter Form vielleicht. Ne? Also schon radikal islamistisch. Die Taliban haben auch so alte hinduistische Statuen zerstört, weil sie finden, dass es nicht vereinbar ist mit ihrer Religion. Frauen müssen Kopftuch tragen und Scharia gilt als Gesetz und so weiter und so weiter. Ne? Das, was wir jetzt vom IS auch so ein bisschen kennen. Und dann hat man halt entschieden, nach dem 11. September relativ schnell, hat die USA entschieden, das geht so nicht, weil eben auch, sie haben ein Ultimatum an die Taliban gestellt, die müssen Osama Bin Laden, der als Drahtzieher des 11. September eben galt, und das hat sich ja auch bestätigt, hat er ja auch zugegeben, den haben die halt versteckt, ne, und der hat da ganz gut gelebt. Und das wollte die USA nicht akzeptieren. Und die Taliban hat sich geweigert. Ja.
Vielleicht sollte man noch sagen, also Osama Bin Laden war halt Chef der Organisation Al-Qaida,
genau,
die Basis auf Arabisch. Und Al-Qaida ist halt schon vorher für viele Anschläge, hauptsächlich auf US-geführte Behörden, hauptsächlich im afrikanischen Raum verantwortlich gewesen. Al-Qaida existiert auch irgendwie noch, so immer noch, aber nicht mehr in der Ausprägung, wie es damals halt war. Damals war es quasi die größte Terrororganisation, islamischen Terror angeht.
Die Strategie war auch eine andere, als die der IS jetzt nutzt. Das heißt, man hat tatsächlich Terrorzellen gehabt, die dann, also der IS nutzt ja diese Lone Wolf Strategy, das heißt, Leute, die sich durch mediale Verbreitung zum IS hingezogen fühlen, begehen eigenständig Terroranschläge. Der IS, die Al-Qaida hat sehr aufwendig solche Sachen organisiert und von der Struktur von Osama Bin Laden tatsächlich hat sowas angewiesen dann. Deswegen spielte das auch eine Rolle, dass es da diesen Anführer gibt. Ne? Das ist beim IS nicht so relevant, weil der IS das nicht nutzt, sondern der IS sagt, Macht geht raus, begeht Anschläge und wir bekennen uns dann dazu. So. Und dementsprechend war das schon eine relevante Sache. Ich meine, der 11. September, man kam ja auch überhaupt erst dahin, Osama Bin Laden zu finden und so weiter, weil es diese Struktur gab. Ne? Also das ist beim IS ein bisschen schwieriger, da die Leute zu finden, die direkt verantwortlich sind, weil sie eigentlich gar nicht so richtig verantwortlich sind.
Ja.
Nur so halt indirekt durch Propaganda. Naja, auf jeden Fall wollte man natürlich Osama Bin Laden haben, das ist ja klar. Und damit man ihn dann halt vom Militärgericht, nehme ich mal an, hinrichten konnte oder so. Oder verurteilen konnte. Hat die Taliban nicht gemacht und dann hat die USA entschieden, okay, das geht nicht, das ist für uns, war das ein Krieg, das hat die USA damals, der Kongress, dann auch beschlossen, hat ein Kriegsmandat erstellt, das übrigens immer noch gilt. Alle US-Einsätze bisher im Ausland, in der Region vor allem, laufen unter diesem Kriegsbeschluss des Kongresses von 2001, weil er sehr, sehr weit gefasst wurde. Da gibt es auch viel Kritik dran. Weil da nimmt man natürlich die demokratische Kontrolle komplett raus, wenn man so ein Ding einfach über 20 Jahre laufen lässt. Auf jeden Fall haben die USA zusammen mit Großbritannien, Tony Blair hat sich da entschieden teilzunehmen, die Operation Enduring Freedom gestartet, die ja nicht nur in Afghanistan galt, ne, das weißt du vielleicht auch, ne, am Horn von Afrika, glaube ich, war die Bundeswehr auch beteiligt.
Genau, ja, also Enduring Freedom war, glaube ich, so eine Gesamtstrategie gegen islamischen Terror. Ich glaube, die war auch im Mittelmeer zum Teil.
Genau, also es war wirklich eine breite Strategie und ein Teil davon war eben der Angriff in Afghanistan. Die US und UK haben sich dagegen entschieden, quasi eine volle Invasion in Afghanistan durchzuführen, zwar erst überlegt, mit 60.000 Truppen komplett einzumarschieren, da hat Bush gesagt, weil sie dann hätten das 6 Monate vorbereiten müssen und Bush wollte das gerne sofort. Und dann hat man Special Forces reingeschickt, die Afghan Northern Alliance, von der ich eben gesprochen habe, unterstützt haben. Und die dann Stück für Stück das Land einnehmen konnten. Bis Dezember waren die meisten Städte und Regionen dann von den US-Truppen und der Northern Alliance eingenommen. von der Taliban, die Taliban mehr oder weniger vertrieben oder getötet. Und man hat dann die Kontrolle übernommen. Am 20. Dezember erlaubte die UN dann ein Mandat oder erstellte ein Mandat sozusagen, der dann die Schaffung der ISAF, die es immer noch gibt, der ISAF-Truppen in der Region, die dann die Region um Kabul erstmal mit 5000 Soldaten schützen sollte. Und das hat das Ganze dann nicht nur US- und UK-Truppen betroffen, sondern das Ganze dann erweitert mit einem UN-Mandat. Und 2003 hat das Ganze dann auch die NATO übernommen, das ganze Mandat sozusagen. Und damit auch die Deutschen.
Ja, genau. Die Deutschen seit 2001.
Genau, die haben sich schon teilgenommen.
UN-Mandat.
Genau. Das war immer die Bedingung Deutschlands, dass es ein UN-Mandat geben muss.
Ja.
Und das Ganze lief natürlich vor Irak. Das ist natürlich ganz wichtig, weil man das gerne überschattet, das Ganze. Das war vor dem Irak. Ja, wenig später, auch im Dezember 2001, dann wurde Hamid Karzai interessanterweise in Bonn bei einer Afghanistan-Konferenz zum Interimspräsidenten ernannt. Das hatte nichts mit Demokratie zu tun übrigens. Der war in der Opposition zu Taliban. Und 2004 wurde er dann auch bei freien Wahlen bestätigt. Ja, was ist passiert mit Taliban und Al-Qaida? Ja, die flohen vor allem nach Pakistan und in die ländlichen Regionen, die halt nicht in der Kontrolle der ISAF oder der US-Truppen waren. Und konnten da so vor sich hin existieren. Es gab nur Offensiven immer wieder im Land. Man hat versucht, die Taliban zu bekämpfen. Bis 2006 hatte man dann mehr oder weniger die Kontrolle über dem Land, aber eben auch nicht über diese tiefen ländlichen Regionen. Und auch das Grenzgebiet zu Pakistan war nicht in Kontrolle, wirklicher Kontrolle der Truppen, der westlichen Truppen und auch nicht der afghanischen Sicherheitskräfte.
Was man halt auch mal erwähnen muss, also Afghanistan, gerade alles, was der östliche Teil von Afghanistan ist, ist halt unglaublich bergig und bergig nicht so im Sinne von deutsches Mittelgebirge, sondern eher so im Sinne von Alpen.
Hochgebirge, ja.
Genau.
Und,
also
halt, genau.
Und wobei infrastrukturell nicht erschlossen.
Genau, wobei natürlich die Taliban sich eher so Richtung Süden und Westen orientiert hat. So die Region südlich von Kandahar und auch die Grenze zu Pakistan, die auch tatsächlich bergig ist. Man erinnert sich noch an die Festung der Al-Qaida Tora Bora. Ich glaube, so hieß die.
Aber Pakistan liegt im Osten.
Pakistan liegt im Osten. Naja, Pakistan liegt im Süd. Es ist egal. Auf jeden Fall, Pakistan ist so die Hälfte des Landes, der Grenze zu dem Land. Deswegen ist es schwierig, das so zu...
Nein. Ja, aber es ist schon eher...
Also es ist Osten, ja, aber ich wollte sagen, dass es nicht der Norden unbedingt ist, wo die Taliban sich zurückgezogen hat, sondern eher der Süden.
Okay, ja.
Also die Gebiete zwischen Iran und Pakistan, der Grenzbereich. Auf jeden Fall wollte ich zurück. Tora Bora erinnert man sich auch, ne? Genau. Das war die große Festung Al-Qaidas, die zerbombt wurde, wo sich dann nicht Osama bin Laden aufgehalten hat, wie man gedacht hatte. Wo war ich stehen geblieben? Genau, und die Taliban hat dann ihre Strategie verändert, von so einer rein militärischen zu so einer Guerilla-Strategie, aus den ländlichen Regionen heraus Angriffe zu starten, immer wieder Konvois anzugreifen, Anschläge zu verüben, und zwar massivst. Ja.
Da ist auch der größte Anschlag auf die deutsche Bundeswehr, glaube ich, jemals bisher, hat dort auch stattgefunden.
Nach dem Zweiten Weltkrieg.
Ja, die Bundeswehr existiert so, erst nach dem Zweiten.
Ja, bis 2012, man erinnert sich, Obama hat damals die Truppen erhöht und auch die anderen Länder haben ihre Truppen erhöht. Bis 2012 waren dann, wurde es erhöht auf 130.000 ausländische Truppen im Land. Und die Idee dahinter war dann, jetzt zerstören wir die Taliban mit ganz vielen Soldaten, danach verringern wir massiv die Zahlen. Das hat natürlich nicht funktioniert, wer hätte das gedacht. Denn auch 2013 gab es immer noch wieder Anschläge. Konventionelles Militär hat einfach nicht funktioniert. Und dann hat Obama eingesehen, dass es nicht klappt und die Afghanen wollten auch die US-Truppen raushaben, weil es einfach auch nicht gut war für die öffentliche Stimmung. Und dann hat man sich dafür entschieden, bis ab 2013 dann mit dem Abzug der US-Truppen zu beginnen. Wie gesagt, ich habe eben gesagt, 15.000 Soldaten sind noch da, US-Truppen. Das ist ja ein Unterschied zu 130.000 ausländischen Truppen, von denen immer die meisten natürlich US-Truppen waren.
Genau, 90.000 davon waren genau. USA gestützt.
Die Sicherheit sollte dann in die Hände der afghanischen Sicherheitskräfte gegeben werden, was an sich eine gute Idee ist. Nur dadurch, dass der Abzug dann relativ schnell ging, war die schlichtweg nicht darauf vorbereitet. Also Und das hat der Taliban sozusagen Machtvakuum gegeben, in das sie sich wieder reinrutschen konnte. Die Regierung wollte unbedingt diesen Krieg beenden oder diesen Kampf beenden und die Anschläge beenden, hat deswegen Verhandlungen mit der Taliban gestartet. Das hat aber auch nicht funktioniert. Und dann begannen die Taliban wieder nach und nach, gerade im Süden des Landes, eben die südliche Region von Kandahar, auch im Zentrum des Landes, wieder die Macht zu übernehmen in bestimmten Regionen und die Kontrolle. Ja, und dann jetzt in der letzten Zeit hat die Taliban dann auch viele Anschläge, die sie dann als IS, die quasi der IS hat die Verantwortung dafür übernommen, aber man nutzte das so dann in dieser Entwicklung sozusagen mit dem IS. Auch wieder viele Anschläge zu begehen, auch in Kabul. Ich meine, seit ein paar Wochen, wie gesagt, es ist wirklich heftig. Also 4 Anschläge allein im Januar. Man erinnert sich noch an den Anschlag letztes Jahr auf die deutsche Botschaft oder in der Nähe der deutschen Botschaft, wo über 100 Menschen starben.
Ja.
Und insgesamt sind in den letzten 16 Jahren in Afghanistan 100.000 Kämpfer und Soldaten, sowohl von Taliban, aber als auch von den Truppen, von den Soldaten der Sicherheitskräfte, als auch der ausländischen Kräfte gestorben, davon 2000 US-Soldaten, interessant, 54 deutsche Soldaten und 30.000 Zivilisten sind umgekommen. Also wir sind bei ungefähr 130.000 bis 150.000 Toten in 16 Jahren.
Was halt eine große Menge ist, muss man halt, glaube ich, sagen, ist, glaube ich, einer der, also ist, glaube ich, auch mittlerweile der längste Krieg, der aktuell geführt wird, weil die großen Kriege in Südamerika, die halt schon seit den 60ern gehen, halt irgendwie mittlerweile eigentlich alle beendet sind.
Ja, so. Und auch, also es ist der längste Krieg, an dem die USA beteiligt waren. Also für die US-Truppen. Länger als Korea, länger als, wie ist es andere?
Vietnam.
Genau. Und länger als der Irak natürlich auch, weil der ist ja bereits beendet. Es sind keine US-Truppen mehr im Irak. Und es ist der größte Einsatz der Bundeswehr weiterhin, ne?
Genau, das ist auch das wahrscheinlich nicht der längste Einsatz der Bundeswehr, weil Kosovo ist wahrscheinlich länger.
Die sind immer noch da, ne?
Ja, auch im Kosovo sind sie immer noch. Genau, aber es ist halt insgesamt ein krasser Einsatz und besonders, also die Sicherheitslage verschlechtert sich halt wieder dramatisch aufgrund der ganzen Entwicklung der Region, kann man glaube ich sagen. Also die IS hat halt den Irak destabilisiert und auch so ein bisschen im Prinzip die Leute, die sich in Afghanistan im Kampf gegen den Terror eingesetzt haben, im Prinzip ein bisschen abgelenkt Richtung Irak und Syrien. So, ich glaube, so kann man das auch ein bisschen beschreiben und dementsprechend ist dieses Machtvakuum halt in Afghanistan wieder gewachsen.
Und sie haben den Leuten von Al-Qaida und Taliban eben auch die Möglichkeit gegeben, da auf den Zug aufzuspringen und wieder quasi Selbstbewusstsein zu gewinnen und neue Taten zu begehen.
Ja, und die ganze Entwicklung in Pakistan ist halt ähnlich schwierig, ne? Also auch Pakistan ist halt kein klarer, also man weiß halt nicht genau, auf welcher Seite Pakistan eigentlich so richtig steht. So, also zumindest in der Bevölkerung gibt es halt auch durchaus, also in der Bevölkerung, das ist jetzt alles sehr in Anführungsstrichen. Also es gibt auf jeden Fall Gruppen in der Bevölkerung, die zum Beispiel den Taliban relativ nahe stehen und da durchaus auch Sympathien für hatten und auch wahrscheinlich immer noch haben. Und ich glaube auch, das ist so eine gewisse Basis und auch die Regierung im Prinzip nicht die Macht hat, in den Regionen tatsächlich aktiv sich zu verteidigen. Also,
die Regierung hat ein Jahresbudget von 6 Milliarden, von dem eine halbe Milliarde aus den USA kommt, die jedes Jahr eingespeist wird. Das ist für so ein Land der Größe auch nicht genug. Und das Land ist sehr arm, es ist wirtschaftlich schwach. Du hast zwar große Rohstoffvorräte, aber keine Firma investiert natürlich in so ein Land, weil es einfach zu gefährlich ist. Und da wurden auch viele Menschen, gerade in der ländlichen Region, einfach auch nicht mitgenommen von der Regierung. Und das nicht nur seit 2001, sondern eigentlich schon seit Ewigkeiten. Ja, und das Land hat ja auch eine Kriegsgeschichte hinter sich, die ein bisschen länger geht, ne? Also die russische Invasion in Afghanistan war ja auch schon.
Das war 87, 88, glaube ich. genau, das war schon schlimm. Damit hat man ja im Prinzip die Taliban aufgebaut, das muss man halt auch sagen. Die USA hat damals die sowjetische Invasion im Prinzip bekämpfen wollen mit dem Aufbau der Taliban. Der Taliban. Genau, und ja, auch Verhandlungen mit Osama bin Laden tatsächlich. Die Taliban, das muss man glaube ich auch mal dazu sagen, sind halt eigentlich nicht aus Afghanistan. Also ein Großteil der Kämpfer der Taliban sind tatsächlich auch keine afghanischen Menschen gewesen, sondern Menschen aus dem allgemeinen arabischen Raum. So, also Osama bin Laden selber ist halt aus einer großen saudischen Familie, auch aus einer sehr einflussreichen saudischen Familie. Und ein Großteil der Kämpfer der Taliban waren halt tatsächlich auch aus allen möglichen Staaten der Region. Da gab es bestimmt auch Afghanen drunter, aber die haben nicht den Gros ausgemacht. So. Und man hat die im Prinzip alle dahin gebracht, um mit ihnen die Sowjetunion zu besiegen und den bösen Kommunismus. Und als dann der böse Kommunismus besiegt war, haben
das
die Menschen halt...
Ach, das sind böse Islamisten. Oh, ups.
Ja, die Menschen haben halt weitergemacht, auch was sie konnten, ne? Also man hat halt junge Menschen dort mit Waffen hingesetzt und die haben halt weiter Krieg geführt, weil das war auch das Einzige, was sie konnten. So. Ja. Also das ist halt auch nochmal so ein Ding. Ich glaube, es gibt da einen ganz guten Film.
Afghanistan war auch eigentlich schon seit der Kolonialzeit, ich meine, die Briten haben da auch einen blutigen Krieg geführt schon, ne? Schon vor 100 Jahren. Und es ist halt, also dieses Land war schon immer Spielball der Weltmächte gewesen und es bleibt es irgendwie auch. Und immer wenn sich die großen Mächte halt zurückziehen, gibt es ein Machtvakuum, was die Taliban dann auch wieder füllen kann.
Ja, wobei man halt auch sagen muss, also auch es war nie so eine richtige Kolonie. Also ich glaube, es war halt auch immer widerstrebsam gegen die Weltmächte. Ja. So, also es hat sich nie so kontrollieren lassen. Das ist, glaube ich, einfach so...
Weil das zeigt halt auch, dass das gerade so was Infrastruktur angeht, dieses Land einfach so rückständig ist, eben weil immer wieder Kriege kamen, die das Ganze wieder zerstört haben. Es gab nie die Zeit und auch die finanziellen Möglichkeiten, sowas wieder aufzubauen. Es gab halt auch große Hoffnungen irgendwie mit den Rohstofffunden, die da gemacht wurden, dass man das hinkriegt, aber solange das Land eben so instabil ist, traut sich da niemand hin.
Das stimmt. Und natürlich muss man halt auch sagen, ich glaube, ein weiterer Hoffnungspunkt ist eigentlich, dass China irgendwann mal dort investieren will, weil man die Hoffnung hat, dass die neue Seidenstraße durch Afghanistan gehen soll. So. Ja. Das ist so ein Punkt, also wenn wir über die Zukunft sprechen, ist wahrscheinlich China als neuer Player dort tatsächlich auch so halbwegs bekommen, weil es halt auch nicht die böse USA ist. Russland und Großbritannien sind da auch verbrannt, ne? Das sind halt eigentlich alles auch keine akzeptierten Ordnungsmächte. So. Nee.
Aber was würdest du sagen? Wie könnte man Afghanistan befrieden? Was können die Deutschen machen? Was kann die EU machen? Was kann USA machen? Die USA machen.
Ganz ehrlich, wenn ich das wüsste, würde ich nicht mit dir podcasten, sondern würde irgendwo gut bezahlt. Also, ne, also ich glaube, an dem Knochen Afghanistan hat man sich schon viel mehr abgebrochen. Haben schon ganz andere Leute sich die Zähne ausgeschlagen, kann man sagen.
Aber wenn du jetzt Bundestagsabgeordneter wärst, würdest du für ein weiteres Mandat in Afghanistan, Bundeswehrmandat stimmen?
Boah. Schwierig.
Darfst du wahrscheinlich nicht sagen, als Mitglied der Linken, dafür stimmen würde.
Nee, ich weiß es nicht. Ich würde das sehr, sehr abwägen, aber auch besonders, ich wüsste halt, dass es nicht an meiner Stimme liegen würde, was mich halt nochmal in eine andere Position bringen würde. Was mir halt tatsächlich wichtig ist, und ich hatte auch tatsächlich vor ein paar Wochen ein Gespräch mit jemandem, der aus Afghanistan kam, der halt für die britischen Streitkräfte gearbeitet hat. Und die haben ihn dann halt danach einfach hängen lassen. So. Und diese Menschen, also wirklich diese ganzen Übersetzer, die dort gearbeitet haben und so, werden außer von der USA, also gerade auch von Deutschland und Großbritannien, total hängen gelassen und sind halt dort in Lebensgefahr, weil sie halt als Kollaborateure gelten. So. Und die Taliban halt aktiv Jagd auf die machen.
Ich glaube, die USA geben denen Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigungen in den USA.
Ja, glaube auch nicht so einfach, wie man das am Anfang gedacht hat, aber wenigstens ist da was und mit den Unterstützern für die Deutschen und für die Briten passiert sowas halt nicht und das ist halt eine große Frechheit, dass man nicht mal die Leute im Prinzip wenn es da unten eigentlich gerade richtig scheiße ist, dass man nicht mal seine Leute, die man hatte als Unterstützung, da rausholt, bloß weil es halt Afghanen sind. So. Und das ist halt so eine Sache, wo ich mich zum Beispiel drauf konzentrieren würde. Was mit dem Land, ja, ich weiß nicht. Also die Frage ist jetzt, wir haben seit 2001 dort Truppen. So. Hm. Jetzt haben wir 2018.
Über 16 Jahre.
Ja, so 16 Jahre lang und gefühlt hat es jetzt nichts gebracht. Also, ne, also die Frage ist, da müsste man sich auch mit den Menschen unterhalten. Es gibt auch Menschen, die sagen, uns geht's auf jeden Fall wesentlich besser, seitdem die Menschen, also seitdem wir im Prinzip frei sind von den Taliban. Dann gibt es andere Menschen, die wiederum sagen, jetzt ist es gerade alles wesentlich schlimmer als früher, weil halt mein Leben viel stärker bedroht sind. So, also das ist glaube ich auch nicht so eine einfach zu beantwortende Frage, was jetzt besser war, was schlechter war. So, und ja, wahrscheinlich müsste man halt neue Wege gehen. Aber wie man die gehen will, ich weiß es nicht. Also die Frage ist halt auch zum Beispiel, sollte man mit den nicht so radikalen Taliban überhaupt verhandeln? Ist das richtig? Ist das falsch?
Schwierige Frage. Also die Verhandlungen haben ja auch nicht wirklich erfolgreich funktioniert. Einheitsregierung zusammen mit der Taliban, gab es ja auch Ideen, das zu machen und so. Das ist halt auch... Aber ich würde sagen, das sollte man den Menschen auch in Afghanistan, die muss man unterstützen, aber man sollte es ihnen auch überlassen, diese Entscheidung zu treffen, ob sie das wollen, weil ich glaube, es gibt Menschen, die sehr stark gelitten haben. Ne? Also es gibt einfach Menschen, die leiden mehr unter so islamistischen Herrschaften als andere. Weiße, heterosexuelle Männer zum Beispiel leiden unter solchen Herrschaften in der Regel weniger als jetzt zum Beispiel Frauen, Homosexuelle oder sonstige Minderheiten. Ne?
Das stimmt auf jeden Fall, genau. Also das, wie gesagt, das wollte ich auch damit ausdrücken, dass es dann immer drauf ankommt, wen man fragt. Auch muss man halt sagen, die Regierung Afghanistans hat sich jetzt auch nicht unbedingt als Hort großer Demokratie und als ausgleichender Punkt innerhalb des Landes betrachtet, sondern es ist halt auch ein Haufen korrupter Machthaber. Auch insgesamt das Land ist es halt unter verschiedenen Ethnien oder verschiedenen Volksstämme ist falsch, aber unter verschiedenen Familienclans aufgeteilt, so.
Die Warlords auch sehr, gibt's ja auch noch, genau.
Genau, die halt auch alles sehr, sehr verschiedene Systeme haben. Eigentlich bräuchte das Land einen Neustart. Das Problem ist, sowas gibt es halt leider einfach nicht.
Also, nee, ne, genau, also sowas gibt's nur in der Theorie, aber nicht in der Praxis, ja.
Genau, also. Weiß ich nicht, ein großes Treffen aller wichtigen Menschen Afghanistans wäre zum Beispiel so ein Beginn vielleicht. Aber ein
großer, runder Tisch.
Ja, keine Ahnung. Aber die Frage ist halt...
Ja, sorry, red weiter.
Wie soll das gehen, wenn da Menschen drunter sind, die sich halt abgrundtief hassen und sich am liebsten gegenseitig umbrechen würden?
Ist so. Auch immer die Frage, willst du Kriegsverbrecher mit an so einem Tisch haben oder nicht? Und wo ziehst du die Grenze? Wäre es zu schlimm, um ihn mit einzubinden und wer nicht? Also ich meine, stell dir vor, Nachkriegsdeutschland und wir hätten gesagt, wir machen einen runden Tisch und alle wichtigen Leute setzen sich zusammen und da sitzen dann halt die Nazis mit am Tisch. So.
Ja.
Und in Polen zum Beispiel gibt es viel Kritik an dem runden Tisch, den es damals nach dem Ende der Volksrepublik gab, bei dem halt eben die Kommunisten, die alten Herrscher mit am Tisch saßen und das neue System mitbegründet haben. Dann ist halt auch immer die Frage, will man das? Ist das sinnvoll? Schwierig.
Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Also wie gesagt, das ist auf jeden Fall eine sehr, also auf keinen Fall eine triviale Frage. Und da beschäftigen sich ja auch wirklich schlaue Menschen aus allen Regionen mit. Also wie gesagt, meine Hoffnung ist, dass dort das Erstärken Chinas auch als Kontrollmacht tatsächlich eine positive Auswirkung hat, weil sie halt dort als neutral gesehen werden kann. Ja. Da muss man halt auch immer mitbedenken, dass China halt auch immer Eigeninteressen hat. So.
Der Kapitalismus als Ordnungsmacht in Afghanistan.
Ich weiß nicht. Nein.
Aber haben wir schon mal einen guten Folgentitel.
Ja, genau.
Aber gehen wir mal weiter, sonst reden wir die ganze Folge nur über Afghanistan.
Was auch wahrscheinlich durchaus auch sinnvoll wäre, genau. Also, aber wir hatten ja zumindest noch ein bisschen was anderes vor. Wir waren ja gerade schon in Polen. Auch da ist es ja gerade etwas Interessantes passiert, und zwar so zwei. Du hattest sogar noch eine dritte Sache, die im Prinzip in Polen gerade passiert sind. Mhm. Zum einen hat Polen ein Gesetz beschlossen, dass die Konzentrationslager der Deutschen auf polnischem Boden nicht als polnische Konzentrationslager bezeichnet werden dürfen. Was irgendwie auch richtig ist, weil es waren keine polnischen Konzentrationslager, es waren deutsche Konzentrationslager. Aber das ganze Gesetz hat einige Aufregung verursacht, unter anderem, weil halt auch die Rolle der polnischen Bevölkerung minimiert wird auf die Opferrolle. Also,
die war halt sehr ambivalent auch, die Rolle der polnischen Bevölkerung. Also es gab Leute, die halt ganz, die meisten wurden klar verfolgt, aber nicht alle.
Es gibt halt bei Völkermord auch Menschen, die daraus Nutzen ziehen. Und solche gab es halt auch unter polnischen Menschen. Muss man halt einfach ganz klar sagen. So. Und das soll auf keinen Fall die Verbrechen relativieren oder überhaupt sagen, dass diese Verbrechen nicht durch Deutsche stattgefunden haben. Aber es gab halt auch Menschen aus Polen, die davon profitiert haben. So, und deswegen hat sich Israel zum Beispiel sehr über dieses Gesetz empört. Und die polnische Regierung hatte angeboten, dass man darüber spricht, aber gesprochen haben sie nicht darüber.
Ja, vor allem ist es halt auch so, indem du sowas verbietest, verbietest du Wissenschaft und du verbietest, also du schränkst Kunst und Wissenschaftsfreiheit ein und Redefreiheit. Ich meine, ich finde es gut, dass in Deutschland es verboten ist, den Holocaust zu relativieren, weil das einfach einwandfrei belegt ist. Aber das ist eben, mit sowas sollte man nicht Politik machen oder Gesetze schaffen. Nicht in der Form, wie das in Polen gemacht wird. Weil, wenn jetzt sagen wir Yad Vashem, die als große, das ist die Gedenkstätte in Israel, in Jerusalem, die ist halt auch eine große Forschungsstelle, und wenn die dazu forschen will, dann darf die darüber in Polen nicht reden. Und das ist so Sachen, das kann ja wohl nicht sein, dass die Opfervertreter nicht darüber reden dürfen, wer die Täter waren. So.
Ja.
Oder forschen dürfen überhaupt. Wer waren die jetzt, die Täter? Das ist katastrophal.
Genau, und gerade die Opfervertretungen der jüdischen Gemeinden sind, glaube ich, weit davon entfernt, zu verdrehen, wer denn da wirklich Täter und wer denn da Opfer gewesen sind. Also sie werden, glaube ich, immer die Täterrolle Richtung hauptsächlich deutscher Nazis, aber halt auch verschiedene andere Gruppen ziehen. Und polnische Juden waren halt tatsächlich eins der Hauptopfer der Nazis. So, also und das wird auch nicht geleugnet werden.
Ich will auch nicht sagen, dass in Israel, in der israelischen Politik zumindest, nicht auch gerne mit Geschichte Politik gemacht wird. Aber die Reaktion der israelischen Regierung zeigt, dass man da hier kein Interesse hat daran, das zu tun, zumindest in diesem Fall. Also es gab Reden von Netanyahu, die Rolle der Deutschen versucht hat zu negieren, um sie auf Muslime abzuladen, was faktisch falsch war. Ne, den Deutschen so ein bisschen aus der Verantwortung auszulassen. Das hat er natürlich aus politischen Gründen gemacht. Aber in diesem Fall macht das die israelische Regierung nicht. Und ich glaube, da muss man auch vor allem den Verbänden und Opferverbänden zuhören. Und die reagieren hier ganz eindeutig, dass das Gesetz nicht in Ordnung ist. Und ich glaube, da kann man sich dem auch ganz gut anschließen.
Genau. Und dann gab es noch einen zweiten Skandal, der irgendwie auch ein bisschen damit zusammenhängt. Und zwar wurden im letzten Jahr tatsächlich Videos von einem von einem privaten Fernsehsender gedreht, so Undercover-Videos von polnischen Neonazis, die halt krass agieren, also halt Hitlergrüße, Adolf Hitler-Plakate geehrt worden und halt von einem Genozid gesprochen wird und das Horst Wessel-Lied, also die Hymne der Nationalsozialisten gesungen wurde und. Also wirklich auch, wenn man darüber nachdenkt, dass die Polen nach der jüdischen Bevölkerung wahrscheinlich das zweite große Opfer Nazi-Deutschlands sind und dann eine solche Glorifizierung des Nationalsozialismus, des deutschen Nationalsozialismus auch noch stattfindet, genau, hat das sehr viel Aufregung in der polnischen, in Polen geführt und die polnische Opposition hat es halt auch gleich genutzt, um einen Angriff auf die polnische Regierung zu vollführen, indem sie sagten, naja, die polnische Regierung tut ja auch nichts gegen Rechtsradikalismus, sondern sie befeuert ihn eher. Und als Zeichen dafür wurde unter anderem während diesem großen Marsch der Nationalisten, über den wir auch geredet hatten, wo es halt zu größeren antisemitischen und rassistischen Äußerungen kam, wurde halt der Ministerpräsident gefragt, wie er den Marsch finde, und er sagte, er freue sich, dass so viele Polen im Prinzip auf die Straße gehen und die Unabhängigkeit Polen kämpfen, und angesprochen auf die rassistischen, antisemitischen Äußerungen hat er halt gesagt, er habe nichts gehört. So, genau, und das ist halt...
Nichts sehen, nichts sagen. Ne?
Genau, und das ist, glaube ich, auch tatsächlich der Umgang mit polnischen Rechtsradikalen von der Regierung aus. So, also man nimmt sie nicht wahr und probiert sie im Prinzip nicht wahrzunehmen, weil sie auch ein Teil Verbündete sind.
Ja, sie sind halt der Teil der, ich sag mal so, der gesellschaftlichen Koalition, auf der sich die PiS auch irgendwie aufbaut. Ne?
Ja.
Nicht unbedingt wählen sie die PiS, aber sie sind eben Teil der gesellschaftlichen Koalition, und das ist problematisch.
Genau, also und gewählt werden sie halt eher vom konservativen Landbevölkerung und den katholischen von der katholischen Mehrheit, so. Das muss man halt auch sagen.
Es gibt tatsächlich rechtsradikale Parteien, die auch stark im Aufschwung sind.
Ja, ja, leider.
Genau, eine Sache war jetzt noch, es gab einen Skandal um eine polnische Europaabgeordnete der Volkspartei, die hat nämlich in einer Arte-Dokumentation, die leider nicht mehr online verfügbar ist, weil Arte die nach 7 Tagen immer unternimmt oder unternehmen muss. Und da hat sie Polen kritisiert, die polnische Regierung, und dagegen wurde sie dann massiv beleidigt vom stellvertretenden EU-Parlamentspräsidenten von der PiS. Und der soll jetzt, das haben jetzt die Fraktionen im Ältestenrat beschlossen, dass sie den abwählen. Der wird jetzt abgewählt in den nächsten Tagen als Vizepräsident.
Ja, okay, das ist ja, wenn er so heftig beleidigt, hat er das, glaube ich, auch verdient.
Er hat sich auch nicht entschuldigt, hat sich geweigert, sich zu entschuldigen, hat stattdessen die Beleidigung wiederholt, dementsprechend.
Okay, ja.
Das ist übrigens eine Abgeordnete, die ist mit einem Deutschen verheiratet, und das gilt schon, dafür allein wird sie schon als Nazi beschimpft und als Faschistin dargestellt.
Weil, ja, okay, gut. Darüber muss man dann, glaube ich, auch nichts mehr sagen. Also das, ja, gut. Genau. Im weiteren wichtigen Punkt, auch etwas, worüber wir mal ausführlich reden sollten, wie über Afghanistan, ist Jemen. Da gab es aber jetzt gerade einfach auch aktuell eine neue Entwicklung, und zwar die Hauptstadt Jemens ist ja Sanaa. So, die Regierung Jemens saß aber nicht mehr in Sanaa, sondern ist 2015 geflohen nach Aden. Das ist die zweitgrößte Stadt des Staates Jemen und die wichtigste Hafen- und Handelsstadt. So, und genau, und diese Stadt ist gerade auch unter eine neue Kontrolle geraten. Also und zwar hat man das Problem, dass Sanaa wurde halt von den Houthi-Rebellen bedroht, und dort kämpft man halt auch zwischen Regierungskoalition und Houthi-Rebellen. Die Houthi-Rebellen sind quasi ein Proxy des Iran und der Hezbollah. So in etwa.
Ich habe einen guten Artikel gelesen dazu, dass tatsächlich der Iran gar nicht so viel Einfluss hatte auf die Houthi vorher, sondern erst das im Laufe des Krieges kam. Die Houthi waren eher so irgendwie so eine Rebellenorganisation. Und erst als die quasi, die kämpfen gegen Saudi-Arabien, okay, dann können wir uns ja mal auf die Seite stellen.
Okay, genau. Genau. Und die jemenitische Regierung steht halt auf der Seite von Saudi-Arabien, oder beziehungsweise Saudi-Arabien steht auf der Seite der jemenitischen Regierung. Und jetzt ist aber noch eine dritte Fraktion stärker in den Kampf getreten, und zwar die Southern Transitional Council. Das ist im Prinzip eine Unabhängigkeitsbewegung, die Südjemen unabhängig werden will von Hauptjemen.
So haben wir es noch komplizierter.
Ja, und sie sind auch nicht, also sie sind nirgendwo irgendwie mit diesen anderen beiden Gruppen irgendwie zu verorten. Und die haben jetzt halt irgendwie Aden erobert. Die sind aber auch nicht so richtig gegen die Regierung, so. Also da ist halt nicht so eine klare, da sind halt nicht so richtig klare Frontlinien. So, also es gab halt vorher eine Verbindung zwischen diesen Gruppen und den Regierungsgruppen. Den haben die aber aufgekündigt aufgrund dessen, dass sie im Prinzip der Regierung auch eine Korruption vorwerfen und haben quasi diese Regierungskoalition jetzt auch gespalten, und zwar sowohl dadurch, dass sie halt davon weggegangen sind, als auch, dass sie jetzt Aden erobert haben und damit auch so ein bisschen die Front aufgespalten haben und einen neuen Kriegsschauplatz aufgeführt haben. Jetzt die Frage ist, ich habe nicht genau rausbekommen, wie die zu den Houthi stehen würden. So, es könnte halt sein, dass man sagt, okay, ihr kriegt den Norden, wir kriegen den Süden und dann ist ja alles fein so. Oder ob die sagen, ob die Houthi zum Beispiel auch eher im Süden aktiv sein wollen. So.
Es ist ja doch die Frage, ob Iran überhaupt Interesse hat, diesen Krieg zu beenden.
Genau, das wäre die nächste Frage. Wir hatten ja auch in dem Interview mit der zum Thema Iran gehört, dass der das im Prinzip gar nicht so viel kostet, dieser Krieg, zumindest dem Iran nicht, und dann kann man den Krieg ja auch einfach weiterführen lassen. Ich meine, der beschäftigt auf jeden Fall Saudi-Arabien schön. So, genau. Die Regierung durfte auf jeden Fall auch aus Aden abziehen, wo sie jetzt hin ist oder wo sie hin soll, war noch nicht geklärt, weil das Ganze ist jetzt tatsächlich auch erst vorgestern passiert, also im Prinzip am 31. Januar. Genau. Insgesamt ist die humanitäre Katastrophe halt vor Ort dadurch jetzt auch nicht besser geworden, überraschenderweise, sondern genau, die UN warnt ja schon lange, dass Jemen im Prinzip die größte humanitäre Katastrophe weltweit gerade ist und sich da eigentlich niemand drum kümmert. Also man redet von bis zu mehreren hunderttausend Menschen, die in Gefahr sind zu sterben aufgrund von Cholera-Ausbrüchen und auch aufgrund von Hungersnöten. Aber sogar Save the Children hat halt aufgrund dieser neuen Entwicklung im Prinzip jetzt ihr Programm dort vor Ort abgebrochen, weil sie halt die Sicherheit ihrer Menschen nicht mehr garantieren können. So. Ja. Schwierig. Ja, auf jeden Fall sehr schwierig. So, wollen wir weiter mit Kurzmeldungen machen?
Ja, ein, zwei können wir noch schaffen, denke ich.
Ja, okay, dann bist du erstmal wieder dran.
Ja, Trump hat seine erste Rede zur Lage der Nation gehalten und er hat es geschafft, eine 20-minütige Rede vom Teleprompter abzulesen. Mehr muss man dazu eigentlich nicht sagen, weil mehr ist auch nicht passiert, was relevant wäre.
Dann würden wir das einfach so lassen. Dann gab es witzig ist es nicht, aber ganz kurz auf Kenia eingehen. Raila Odinga, der Verlierer der ersten Präsidentschaftswahl in Kenia, also der ersten Wahl letztes Jahr, der zur zweiten Präsidentschaftswahl nicht angetreten ist. Ihr könnt auch gerne nachhören, wie das da alles genau passiert ist, hat sich jetzt einschwören lassen vor 10.000 UnterstützerInnen. So.
Okay.
Und hat halt gesagt, er ist jetzt President of the People. So, und genau. Der Präsident nach Willen zumindest dieses demokratischen Prinzips hat das passieren lassen. Es gab nur Zwischenfälle im Prinzip, und zwar gab es einmal das Problem, dass halt von diesen vielen tausend UnterstützerInnen von Raila Odinga halt einige eine wichtige Straße im Prinzip blockiert haben, weil sie so viele sind. Die hat man dann halt mal mit Tränengas freigeschossen, so. Hat man im Prinzip vertrieben, und Radio- und TV-Stationen durften nicht berichten. Es gab da so teilweise Ausschaltung ganzer TV-Stationen, die halt sowieso der Oppositionshand waren, wo jetzt gerade drüber gestritten wird, ob sie wieder angeschaltet werden oder teilweise auch schon wieder an sind. Und halt insgesamt so eine Art Berichtsverbot über diese Einschwörung. Also so richtig in Ruhe lässt das Uhuru Kenyatta auf jeden Fall nicht, dass sein größter Konkurrent sich da auch irgendwie zum gleichen Präsidenten genannt hat. Genau. Man muss halt sagen, Kenyatta hat die Wiederholungswahl mit 98% gewonnen, allerdings bei einer Wahlbeteiligung von 39%, und deswegen sagt Odinga, okay, er ist nicht rechtmäßig im Amt, sondern ich, obwohl er ja noch keine Wahl gewonnen hat. Ja, genau. Hoffen wir mal, dass es nicht zum Bürgerkrieg kommt. Also das ist, glaube ich, immer die Gefahr dabei, wenn man plötzlich zwei Präsidenten hat statt einen.
Das stimmt. Ja, das ist auf jeden Fall nicht hilfreich.
Nee.
Apropos Präsidenten, wir hatten ja über Tschechiens Präsidentschaftswahl der ersten Runde geredet. Die zweite Runde hat dort stattgefunden und Miloš Zeman hat tatsächlich gewonnen, also der Amtsinhaber, mit 51,3%. Sehr, sehr knapp, aber er hat gewonnen. Das heißt, Miloš Zeman bleibt Präsident in Tschechien. Das ist schade, ja. Finde ich persönlich.
Genau, also ich auch nicht, dass der andere jetzt ein also dass sein Konkurrent jetzt alles gerettet hätte, aber es wäre halt besser gewesen als
das. Es hat nicht Miloš Zeman und das hilft schon.
Genau. Das ist so eher das Konträre. So, und ich wollte noch ganz kurz sagen, in Kapstadt, das wird auf jeden Fall ein Thema, was wir demnächst auf jeden Fall mal ein bisschen größer machen müssen, gibt es gerade eine Wassernot. Und zwar ist es so, dass die Wasserreserven zur Neige gehen. Und am 16. April soll es angeblich gar kein Wasser mehr geben. Das ist in 2 Monaten. Und 2,5 Monate, genau. Und derzeit wurde im Prinzip, man darf nur noch pro Person 50 Liter Wasser verbrauchen.
Pro Tag.
Was erstmal sehr, sehr viel klingt. Jemand aus Deutschland verbraucht 140 Liter Wasser pro Tag. Also das ist schon eine Einschränkung um 2/3 im Prinzip für Menschen wie du und ich. So, und das ist eine Menge, und das hängt mit einer massiven Dürre zusammen, die Südafrika vorher noch nie so erlebt hat. Und jetzt ist man quasi am Experimentieren, wie man damit umgehen soll. Unter anderem wird da über Entsalzungsanlagen geredet, also Kapstadt liegt direkt am Meer, so dass man irgendwie da günstig und auch energiesparend an umgewandeltes Meerwasser kommen könnte oder sowas. Ja, aber eine Lösung gibt es eigentlich noch nicht, und das ist im Prinzip die erste große Stadt, die von etwas betroffen werden wird, was wir wahrscheinlich in Zukunft mehr erleben werden.
Ja, auch keine gute Nachricht. Naja.
Nee.
Das war's sonst für diese Woche, glaube ich, ne?
Ja, ich würde noch so ein kleines Schmankerl mit auf den Weg geben. Und zwar hat Namibia mit einem Satire-Video darauf reagiert, auf die Trump-Aussage der Shithole Countries. Und das würden wir dann verlinken, wo Namibia im Prinzip sagt, wir sind ein Shithole Country, aber wir machen das professionell und ihr solltet uns besuchen. Sie haben das im Prinzip als Werbeplattform genutzt. Und das haben sie sehr, sehr gut gemacht. Ja.
Super. Ja, dann guckt es euch an. Das ist, glaube ich, ganz lustig. Und habt noch einen wunderschönen Tag.
Ja, ich wünsche euch auch einen schönen Tag und dir auch, Rob.
Danke, bis dann.
Ciao.
Tschüss.